Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Liebe EAG-Gemeinde, heute wieder eine Predigt in der Reihe zwischen jetzt und dann übers Markus-Evangelium. Und ich finde es gut, dass ihr euch im EAG das vorgenommen habt, diese Wahrnehmung, wie wir Christenmenschen in der Welt sind, zwischen jetzt und dann, zwischen Bangen und Hoffen, zwischen Himmel und Erde. Wir sind dazwischen, ein spannender Zustand, noch nicht da, nicht mehr dort auf dem Weg. Und manchmal ist dieser Weg so ähnlich wie eine vergnügte Wanderung oder Landpartie, manchmal auch eine schöne Pause auf dem Weg, eine Brotzeit, manchmal auch anders, manchmal sehen wir Erschreckendes auf dem Weg. Oder wir sind schrecklich in Eile, immer weiter, das Leben ist in Bewegung. Die Bibel erzählt uns, so ist das Menschenleben. Sie erzählt von vorn bis hinten von Menschen, die in Bewegung sind und die doch einfach auch immer wieder mal bleiben möchten, wo es doch gerade so schön ist, zwischen jetzt und dann, zwischen bleiben und weitergehen. Dennis hat schon gesagt, heute machen wir uns mit Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes auf eine kleine schöne Bergtour und sehen ganz Wunderbares und hören ganz Wundersames. Hört selbst, ich lese aus dem Markus-Evangelium Kapitel 9, die Verse 2 bis 13. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Seine Kleider wurden strahlend weiß. Kein Tuchhersteller dieser Welt kann Stoff so leuchtend weiß machen. Da erschien Elia zusammen mit Mose vor ihnen. Sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose, eins für Elia. Denn Petrus wusste nicht, was er sagen sollte, so sehr waren sie vor Furcht erfüllt. Dann zog eine Wolke auf und ihr Schatten legte sich über sie. Und eine Stimme erklang aus der Wolke, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Hört auf ihn. Plötzlich waren sie mit Jesus allein. Als sie sich umsahen, konnten sie niemanden mehr erblicken. Während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein, erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Diese Worte beschäftigten sie, und sie überlegten miteinander, was bedeutet von den Toten auferstehen? Die 3 Jünger fragten Jesus, warum sagen die Schriftgelehrten, dass vor dem Ende Elia wiederkommen muss? Jesus antwortete, es stimmt zwar, dass Elia vor dem Ende kommt und alles für Gott bereit macht, aber wieso heißt es dann in der Heiligen Schrift vom Menschensohn? Er muss viel leiden und wird verachtet werden. Aber ich sage euch, Elia ist schon gekommen und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Puh, ihr Lieben, was passiert da? Was ist der Zusammenhang? Im Kapitel direkt davor erleben die Jünger ganz viel mit Jesus. Die Speisung der 5000, die Heilung eines Blinden, eine Diskussion mit Pharisäern, die fordern ein Zeichen, einen Beweis, wer Jesus ist und ob das stimmt mit dem Gottessohn, ergibt es ihnen nicht. Ja, für die Jünger ist das teilweise sehr spannend mit Jesus. Sie werden Teil einer Erfolgsgeschichte auf der einen Seite. Wunder und Heilungen und sie sind dabei. Aber da ist immer auch so ein irgendwie drohender Unterton. Sie verstehen das alles nicht. Warum kann nicht alles so bleiben, wie es ist? Es könnte alles so gut sein mit Jesus, aber er redet immer wieder diese eigenartigen Dinge, dass er leiden wird. Und dass diejenigen, die ihm nachfolgen wollen, ihr Kreuz auf sich nehmen müssen. Was soll das alles? Dass die Jünger es alles nicht begreifen, ist immer wieder ein Thema im Markus-Evangelium. Und dann nimmt Jesus drei Jünger beiseite und steigt nur mit diesen dreien auf den Berg, exklusiv. Wenigstens diese drei sollen Augenzeugen sein, sollen verstehen, wer er ist, Gottes Sohn und Menschensohn. Aber sie verstehen immer noch nicht, trotz dieser großen Erfahrung. Sie kommen auf den Berg, der Berg als ein Ort der Begegnung von Himmel und Erde, immer wieder in der Bibel. Mose steigt auf den Berg Horeb, empfängt dort diese Steintafeln und dann wird erzählt, er kommt so leuchtend herunter, dass er hinterher ein Tuch vor dem Gesicht tragen muss, weil die Israeliten nicht ertragen, wie Mose leuchtet, nur weil er auf dem Berg Gott begegnet ist. Elia begegnet Gott auf dem Berg, so wird es im Buch der Könige erzählt. Jesus hält die Bergpredigt auf einem Berg und spricht die großen Worte, in denen Gott uns begegnet, die Seligpreisungen oder diese Zusage, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Der Berg als Ort, an dem sich Himmel und Erde begegnen, weg aus dem Alltag. Man steigt hinauf, man muss sich anstrengen, gewinnt Abstand. So auch Jesus und die drei. Sie kommen auf den Berg und es geschieht was Wunderbares. Sie werden Augenzeugen, wie Jesus zu leuchten beginnt, wie er vor ihren Augen in Austausch tritt mit der Himmelswelt, mit seiner göttlichen Heimat. Mose und Elia erscheinen. Warum eigentlich ausgerechnet die beiden? Ich habe nachgelesen, sie galten im antiken Judentum als ziemlich gesicherte Himmelsbewohner. Von Elia nämlich wird ja erzählt, dass er ohne zu sterben entrückt wird in den Himmel. Und deshalb sagt man, na klar, Elia ist schon da. Und von Mose gibt es eine Stelle, da steht, man weiß nicht, wo sein Grab ist. Und daraus wurde dann auch die Lehre im antiken Judentum, Mose ist wie Elia direkt aufgenommen worden, ist im Himmel, ist schon da. Also oben auf dem Berg versammeln sich vor den Augen seiner Freunde, verwandelt sich Jesus zum Himmelsbewohner, zu einem Teil seiner himmlischen Heimat und tritt in Kontakt mit denen, von denen gesagt wird, die sind schon da, Elia und Mose. Und dann kommt noch diese Stimme, Gottes Stimme, die den Jüngern und damit uns allen, die wir es hören, zuruft. Dieser Jesus ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn. Was er zu sagen hat, das kommt von mir, das sind Gottes Worte. Aber dazwischen, zwischen diesem Leuchten der Verwandlung und dieser Stimme, da passiert was wie eine Einblendung, wie eine Störung im Ablauf der Geschichte. Und man weiß nicht recht, ist das eher peinlich oder eher lustig? Es gibt ja Geschichten der Bibel, da werden uns Menschen vor Augen geführt mit großen Schwächen und teilweise ist das wirklich fast, ich denke manchmal, humorvoll zu verstehen, jüdischer Humor, wie uns Menschen mit Schwächen vor Augen gestellt werden, aber nicht um sie schlecht zu machen, sondern um uns den Spiegel vorzuhalten. Nach dem Motto, so sind wir auch. So falsch und daneben, wie der Petrus, so falsch und daneben sind wir auch oft drauf. Unsere Handlungen sind auch manchmal zum Lachen und die Welt wäre eine bessere, wenn wir manchmal über uns selbst lachen könnten. Oder über Petrus und dann wieder auch doch über uns. Der Petrus, der in verschiedenen Geschichten nicht gut wegkommt, immer wieder ist er übereifrig, will zu viel auf einmal, hat eine zu große Klappe und ist dann doch unzuverlässig. Wie war das bei der Gefangennahme von Jesus später? Niemals werde ich dich verleugnen, hat er gerade noch gesagt. Und wenige Stunden später, als er als einer von den Jesusleuten entlarvt wird, sagt er in seinem galiläischen Dialekt, genau der Dialekt, der ihn verraten hat, nein, den kenne ich nicht, ich habe da gar nichts mit zu tun. Ach Petrus, du bist schon eine Nummer. Und du bist dann der Fels, auf den Jesus seine Kirche baut, wie er später sagt. Das ist mir ja mal ein schöner Fels, der gar nicht kapiert, was Sache ist zu diesem Zeitpunkt. Zelte bauen will er. Dabei geht es doch um was ganz anderes. Aber dieses Bleiben wollen, weil es gerade so schön gemütlich ist, das ist halt was typisch Menschliches. Man hat es sich so gut eingerichtet oder möchte es sich einrichten. Man will nicht weiter, aber das Leben geht weiter und muss vorwärts gelebt werden. Aber jetzt will ich doch noch ein bisschen mehr kapieren und verstehen und dem auf die Spur kommen, um was es da geht bei dieser Geschichte von der Verwandlung Jesu und dass er mit den Himmelsbewohnern redet. Diese Geschichte, in der sich Himmel und Erde so eigenartig begegnen. Bei der Vorbereitung habe ich in einem Kommentar gelesen, es geht, und da könnte man eigentlich auch selber drauf kommen, es geht um die Frage, wer ist Jesus? Diese ganze Geschichte, das ist schon wie so ein Hinzeiger, wie so ein Pfeil, der sagt, darum geht's. Die ganze Geschichte ist voll von so Signalwörtern, die sagen, das ist Jesus. Da ist die Rede von der Menschensohn. Und dann sagt Gott, dieser ist mein Sohn, also auch Gottes Sohn. Und dann wird er noch wie ein Sprecher des Himmels vorgestellt, weil Gott ja sagt, auf ihn sollt ihr hören, er spricht meine Worte. Menschensohn, so bezeichnet sich Jesus selbst, der Menschensohn. Und wenn man in den klugen Kommentaren liest, dann streitet man sich drum, was er genau damit sagen will. Und wahrscheinlich ist einfach Verschiedenes gemeint. Einmal das ganz Oberflächliche, dass Jesus von sich sagt, ich bin ein echter Mensch, ein ganz normaler Menschensohn, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und doch benutzt er es auch wie einen Titel, sagt von sich der Menschensohn. Und immer wenn Jesus das sagt, dann verbindet er es mit der Ansage seines Leidens und Sterbens. Der Menschensohn muss leiden und auferstehen. Jesus, Menschensohn, Gottes Sohn und Gottes Sprecher und von Gott Erzähler. Jesus, der in seinen Worten den Himmel zu uns bringt. In ihm begegnet uns der Himmel. Und immer wieder sagt er, das Himmelreich, die Königsherrschaft von Gott, sie ist ganz nah. Gott ist kein ferner Gott. Gott begegnet uns in den Worten von Jesus und gibt uns darin Anteil schon an seinem Reich. Aber der Weg, der in dieser Hoffnung und unter diesen Worten, unter dieser Ansage gegangen werden muss, dieser Weg ist ein ganz anderer, als Petrus ihn sich vorstellt. Nicht bleiben, wo es gerade so schön ist, im Glanz des Himmels und dort Zelte bauen. Das ist das große Missverständnis des Petrus. Dieser himmlische Berggipfel ist ja gar nicht das Ziel der Reise, sondern nur eine Station. Jesus muss weiter auf den anderen Berg, nach Golgatha, für dich und mich. Petrus' Vorschlag ist deshalb so daneben, weil er den Ernst der Lage nicht hört und nicht versteht und nicht sieht. Und Jesus hat es doch direkt davor schon angesagt, im Kapitel 8, Vers 34 folgende, so viel zum Thema, auf ihn sollt ihr hören. Petrus hat nicht gut hingehört. Da hat Jesus gesagt, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen, er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Ich lese gerade immer die Übersetzung der Basisbibel, weil die leichter zu verstehen ist. Oder andersrum gesagt, zum Titel dieser Predigtreihe aufgreifend, hier bleibe ich oder nicht, Petrus' Vorschlag, hier zu bleiben und Zelte zu bauen, ist genau das Gegenteil von dem, was dran ist. Wenn er bleiben würde, würde er weglaufen vor dem, was passiert. Und das wird uns im Verlauf der Szene auch direkt vor Augen geführt. Denn was dann passiert, ist genau das Gegenteil von dem, was der geschwätzige und eifrige, übereifrige Petrus sich vorstellt. Das Licht und diese Himmelsszene, die bleiben nicht, sondern der Vorhang geht sozusagen vor unseren Augen zu und plötzlich, ganz schnell ist das vorbei. So wird es auch hier erzählt. Plötzlich waren sie mit Jesus allein, steht da. Das ist ganz schnell vorbei, da bleibt man nicht lange drin in dieser schönen Szene. Und der Weg von Jesus und seinen Jüngern geht seinen Weg den Berg hinunter, zu dem anderen Berg, ins Leiden. Der Menschensohn geht den Weg, den er gehen muss. Bleiben oder gehen? Petrus würde gerne bleiben. Doch das geht nicht. Er ist ja noch gar nicht da, nicht am Ziel. Er hat nur einen Einblick erhaschen dürfen von jener Welt, in der wir leuchten werden und in der wir mit Elia und Mose und Jesus und denen vor uns und nach uns reden werden, von Angesicht zu Angesicht. Aber jetzt ist erstmal dieses Leben dran und dieser Weg mit seinen Freuden und mit seinen Härten, in den Niederungen des Lebens, wie man so sagt, und mit den Sonntagen und Alltagen, den guten Begegnungen und den Konfrontationen. Das ist das Leben, das Gott uns schenkt und zumutet. Ja, dann weitermachen, als wäre nichts gewesen, als hätte man nicht in den Himmel geschaut mit Petrus? Oh nein. Bei Petrus dauert es noch einige Zeit, bis er verstehen wird. Aber später, nach Ostern, da wird Petrus selbst ein Zeuge der Auferstehung und einer, durch den Jesus weiterwirken wird. Dann erzählt Petrus von Jesus, von dem, der uns Gott nahe bringt, der uns das Leben bringt, von dem, der uns Hoffnung schenkt und der uns in seine Auferstehung mit hineinnimmt. Auf ihn sollt ihr hören, auf die Worte von Jesus. Und diese Worte, sie wirken weiter durch den Petrus, der sie weitersagt. Und all die anderen, sie werden zu Petrus worden, zu Paulus worden, zu Matthäus, Markus, Lukas, Johannes worden. Sie werden zu unseren Worten, wenn Gott will. Jesus spricht auch durch uns, denn die Geschichte geht weiter. Die Geschichte des Auferstandenen. Und der Glanz, der von ihm ausgeht und den Petrus und Jakobus und Johannes da erhaschen durften, der wird auch durch uns und heute noch in die Welt getragen. So wie Jesus in dieser Geschichte auf dem Berg verwandelt wird, so will er auch uns verwandeln. Das heißt doch Glauben, verwandelte, andere Menschen werden. Menschen der Hoffnung, dass wir vom Auferstandenen erzählen und was der Glaube an den Auferstandenen mit uns macht. Mit uns, die wir keine Heiligen sind und keine Helden, sondern Menschen voller Fehler wie der Petrus. Menschen, die manchmal überhaupt nicht kapieren, was Sache ist. Aber durch Menschen wie Petrus und dich und mich spricht Gott und baut sein Reich. Er baut es da, wo wir nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, bringt doch eh alles nichts, ist doch egal, es geht doch alles den Bach runter. Sondern wo wir uns immer wieder aufrichten lassen, wo wir uns von Jesus die Augen öffnen lassen für den Glanz, der schon jetzt auf der Welt liegt, weil sie nämlich Gottes Welt ist, weil nämlich Gottes Liebe schon da ist und Glaube und Hoffnung. Ja, vieles spricht dagegen. In der Welt ist so vieles kaputt und hoffnungslos. Wenn wir die Nachrichten anschalten, dann könnten wir den Mut verlieren. Warum uns noch für das Gute, für Glaube, Hoffnung und Liebe einsetzen, wenn alles den Bach runtergeht und wenn Gemeinheit und Bosheit zu siegen scheinen? Ich hatte vor 2 Wochen ein wirklich mutmachendes und mir nachgehendes Gespräch, davor einen schönen Abend, genau hier, in der Church Night. Da hatten wir den Liedermacher aus dem Rheinland, Martin Buchholz, zu Gast. Man kennt ihn vielleicht von seinem Lied »Das wünsch ich dir«. Der war hier, hat uns Lieder gesungen und Geschichten erzählt. Geschichten von Glaube, Hoffnung, Liebe in ganz alltäglichen Situationen. Es gab viel zu schmunzeln und zu lachen. Hoffnungsfunken nennt er sein Programm, Hoffnungsfunken. Und sagt, er will zeigen, auch in seinen Geschichten, dass wir kapieren, dass wir hinschauen, wo gibt es denn Hoffnung schon zu sehen, schon jetzt. Am Morgen nach dem Konzert habe ich noch mit ihm gefrühstückt unten im Hotel. Und haben ein bisschen geredet und ich habe ihn gefragt, was ist seine Idee, warum? Er hat 2 Berufe, Liedermacher und Geschichtenerzähler und Fernsehjournalist. Und ich habe gesagt, warum ist Ihnen so wichtig, diese guten Geschichten zu erzählen? Im Journalismus ist das ja fast eine gefährliche Sache, wenn einer sagt, ich erzähle nur noch das Schöne. Denn Journalismus hat ja auch die Aufgabe, das Schlechte zu erzählen, das, was nicht gut läuft. Dass wir das mitkriegen, was irgendwo auf einer griechischen Insel in einem Flüchtlingslager passiert, was wir ohne Journalisten nicht sehen würden. Oder wo es einen Finanzskandal gibt. Das Schlechte muss benannt werden, aber gerade durch einen Journalisten. Und ich habe ihn gefragt, warum ist Ihnen die andere Seite auch wichtig? Und dann hat er gesagt, weil beides das Leben ist. Natürlich müssen wir das benennen und auch bearbeiten, wo was nicht gut läuft. Aber was wir so oft verlernen, ist das Hinschauen, wo eine gute Geschichte passiert, wo Hoffnung ist, wo Menschen durchhalten, trotz allem. Und als Christ hat Martin Buchholz gesagt, beides ist die Wahrheit unseres Lebens, das, was gut läuft und das, was schlecht läuft. Beides gehört zur Welt, in der wir leben und die Gott uns schenkt und zumutet. Das Schlimme, das wir benennen müssen und soweit es in unserer Macht steht, auch bearbeiten und verbessern, Lieblosigkeit und Hass einfach hinnehmen und sagen, ach ja, ist ja nicht so schlimm, gibt ja auch schöne Dinge, das kann es nicht sein. Aber er sagt eben auch, als Christ sehe ich meine Aufgabe auch darin, von dem Guten zu erzählen, wo Leben gelingt, wo Gott uns Gutes schenkt. Hoffnung machen. Er macht das zum Beispiel im Engagement von jungen Leuten für den Klimaschutz fest und sagt, das gibt's doch auch. Und er sagt, die sind doch nicht Last Generations, letzte Generation, sondern die sind die erste Generation, mit der sich was ändern kann, dass wir nachhaltiger leben als die vor uns. Und Buchholz sagt auch, die Welt braucht Glaubenszeugen. Jede und jeder von uns muss das machen, muss von seiner Hoffnung erzählen. Muss nicht unbedingt sagen, das ist für alle und immer richtig, aber für mich. Ich glaube und ich hoffe. Der Glaube, dass Gott die Welt nicht allein lässt, sondern dass er da ist, mitten im Alltag und dass es da immer wieder Hoffnungsfunken zu entdecken gibt. Der Glaube und die Hoffnung auch, dass Gott mit uns noch lange nicht am Ende ist, sondern dass er mit uns leben will, ewig leben. Wo wir diesen Glauben, diese Hoffnung, diese Liebe an uns ranlassen, wo wir diese Worte hören, die Worte vom Gottessohn und Menschensohn, und wo wir sie weitersagen, da wird das Reich Gottes schon gebaut, mitten unter uns und mit uns. Jetzt habe ich noch eine Seite. Ich finde, mir ist ein bisschen zu lang geworden für meinen Geschmack, aber das eine möchte ich noch sagen. Dennis, du nix, ich darf noch. Jetzt wäre die Predigt fast fertig und es wird ja langsam Zeit, aber eins ist mir noch wichtig, dass ich habe schon angedeutet, aber ich möchte es nochmal betonen. Was ich im Umgang von Jesus mit Petrus lernen und immer wieder neu lernen möchte. Wir sind oft wie Petrus, kapieren nicht, was dran ist, sind ungeduldig, wollen immer gleich alles auf einmal haben und sehen gar nicht, dass das Leben viel komplizierter ist. Viel komplizierter als nur schwarz und weiß. Also eins gehört noch unbedingt dazu, zu unserem Zeugnis von Glaube und Hoffnung und Liebe, nämlich gnädig sein. Gnädig mit uns selbst, denen längst nicht immer alles so gelingt, wie wir es gerne hätten. Auch in unserem mutigen Zeugnis geben sind wir oft nicht so fit, wie wir denken. Gerade letztens stand ich in einer Diskussion und da sagt einer, das wird eh alles nichts mehr mit eurer Kirche hier und sowas. Und ich stand wirklich wortlos und es grummelte so in mir, aber ich wusste nicht, was sagen in dem Moment. Also manchmal versagen wir schlichtweg bei unserem Zeugnis geben. Immer wieder bleiben wir Worte schuldig oder auch wir sagen was Falsches, weil wir nicht hören und nicht kapieren, was dran ist, sagen was Falsches, verletzen Menschen, reden Dinge, die gar nicht gefragt wurden, auch so ein typischer Kirchen- oder Pfarrerfehler vielleicht, weil wir nicht kapieren, was Sache ist. Und ich denke, da helfen zwei Dinge. Zum einen, dran arbeiten, besser werden, drum beten, dass Gott uns schenkt, dass wir besser werden, gelassener, dass wir begreifen, was jetzt dran ist und dass wir darum bitten, dass Gott uns die nötigen Worte schenkt oder auch, dass er uns schenkt, dass wir kapieren, wo wir besser schweigen. Denn manchmal ist ja Schweigen die beste Art zu bezeugen, seinen Glauben, seine Hoffnung, seine Liebe. Manchmal ist Schweigen und einfach Dasein das Richtige. Und das andere, was hilft, Gnade und Barmherzigkeit. Wir predigen so oft davon, aber sind wir auch barmherzig? Bin ich barmherzig? Bin ich barmherzig mit meinen Mitmenschen, wenn mich was nervt? Vor allem bin ich barmherzig mit mir selbst. Bist du barmherzig mit dir selbst? Oder reden wir immer nur davon? Ich glaube, ohne Barmherzigkeit und Großzügigkeit entsteht kein Reich Gottes. Und es entsteht eben doch, weil nämlich Gott barmherzig und großzügig ist und uns einlädt, es auch zu sein. So wie Jesus großzügig ist mit dem voreiligen und geschwätzigen Petrus und nicht zu ihm sagt, so einen wie dich kann ich nicht brauchen. Das finde ich ja schön an dieser Geschichte. Der Petrus wird ja gar nicht in den Senkel gestellt, wird gar nicht groß korrigiert. Er muss einfach nur ertragen, dass die Sache anders läuft, als er sich's vorstellt. Aber ihm wird nicht gesagt, Petrus, so ein Quatsch, was du da machst. Gott baut mit Petrus und mit dir und mir sein Reich. Das war's jetzt wirklich. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus und baue mit euch an seinem Reich. Amen.